Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Saatkorn. Ich freue mich total. Ich habe heute einen speziellen Gast hier an Bord. Das ist Markus Albers und das ist so ein Mensch, der viele, viele Dinge macht. Und wenn man im Internet anfängt zu gucken, dann denkt man erst, ach, der ist Autor, schau mal da. Dann denkt man, nein, der ist vielleicht auch Journalist. Und dann denkt man, Moment, der ist ja auch Geschäftsführer von Rethink. Markus, herzlich willkommen. Wir wollen gleich mal aufklären, was du so alles treibst.
Hallo, Gero.
Schön, dass du da bist. Ja, sag mal, was ist denn eigentlich das, was du hauptsächlich machst?
Also mein Job ist geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Rethink sein, die ich vor 10 Jahren mitgegründet habe. Davor war ich eigentlich mein ganzes Leben lang Journalist, habe so für die Monocle aus Berlin berichtet, habe viel für die Brand 1 geschrieben und einige andere. Aber seit 10 Jahren tatsächlich zusammen mit 2 guten Freunden haben wir die Agentur Rethink in Berlin gegründet. Wir sind inzwischen 50 Leute und sitzen hier in Mitte. Das mache ich hauptsächlich.
Cool. Und da macht ihr viele Projekte, immer mit Kommunikationsschwerpunkt, manchmal mit New Work anklingen, was nahe liegt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was sind so Kunden, die ihr beratet?
Oh, wir arbeiten bei Rethink für zum Beispiel Volkswagen, für Porsche, für Vodafone. Das sind so größere, die man kennt. Wir haben aber auch Kunden, die vielleicht eher so, sagen wir mal, aus dem Mittelstandsbereich kommen, zum Beispiel die BLG oder eben viele andere. Aber wir machen viel Tech, wir machen viel Automotive und wir machen viel Finance. So kann man das vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Und der Schwerpunkt ist tatsächlich digitale Kommunikation. Also wir sind eine Digitalagentur. Wir machen viel Content-Marketing. Wir machen aber auch viel Digitalstrategie.
Ah, okay. Guck mal, dann seid ihr quasi Konkurrenz zu meinem Brötchengeber, was aber nicht schlimm ist, denn heutzutage ist man ja manchmal auch einfach eher Kooperationspartner in mancherlei Hinsicht. Das vermischt ja alles immer mehr. Aber wir wollen auch gar nicht so viel über das Agenturleben sprechen, ja. Sondern interessant war eigentlich, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist. Ich habe einen guten Freund, Jo Dirks, auch aus Hamburg, der rief mich irgendwann an, sag mal, Gero, kennst du eigentlich Markus Albers? Ich so, nee, muss ich zu meiner Schande gestehen, kenne ich nicht. Sagt der, du, ich habe den eben gesehen, der hat einen Vortrag gehalten, fand ich so mega geil, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen. Der spricht über digitale Erschöpfung, das wäre doch was für euer Recruiting Community Festival. Sprecht doch mal miteinander. So ist das gekommen, dass ich dich dann kontaktiert habe. Und in dem kleinen Vorgespräch gerade habe ich schon gemerkt, ich glaube, wir könnten uns sehr lange unterhalten. Es gibt viele Themen, die uns beide beschäftigen.
Na klar.
Und ich glaube, was spannend ist, wenn wir einfach mal uns deine Bücher so ein bisschen anschauen, wenn du uns darüber ein bisschen was erzählst. Denn hier bei Saatkorn ist ja ein Themenschwerpunkt New Work. Und da bewegst du dich schon seit vielen, vielen Jahren inhaltlich mit dem, was du so schreibst. Dein erstes Buch, war das Morgen komme ich später rein?
Genau, das war Morgen komme ich später rein mit einem dann durchaus programmatischen Titel, ja, 2008 erschienen im Campus Verlag. Da habe ich auch zum ersten Mal ein Sachbuch geschrieben. Ne? So als Journalist schreibt man ja viel. Aber dass ich dann so das Gefühl hatte, Mensch, hier ist ein Thema, darüber würde ich gerne mehr schreiben als nur einen Artikel oder 2 Artikel. Das könnte vielleicht auch ein ganzes Buch sein. Das hatte ich da zum ersten Mal, denn ich hatte damals so einen Job, den viele sich vielleicht vorstellen können, wo man so in durchaus verantwortungsvoller Position lange Arbeitstage hat, morgens ins Büro fährt, 8, 9, 10 Stunden im Büro ist und dann erschöpft eigentlich wieder nach Hause fährt. Und ich habe so ein bisschen im Büro gelebt. Und ich fand das für damalige Verhältnisse vor allem erstaunlich unmodern. Denn auch 2008 gab es ja schon Möglichkeiten der digitalen Kollaboration. Und trotzdem gab es so irgendwie diese Präsenzkultur oder diese Anwesenheitspflicht. Man lebt eigentlich, den großen Teil seiner Wachenzeit verbringt ja der moderne Mensch im Büro. Und da hatte ich das Gefühl, Mensch, muss das denn eigentlich so sein? Geht das nicht anders? Und habe angefangen zu recherchieren habe gemerkt, ja, das geht, ging auch damals schon anders. Und da ist dann eben das erste Buch draus entstanden. Morgen komme ich später rein. Ein flammendes Plädoyer für mehr Freiheit, auch in der Festanstellung. Ja, und dafür, dass wir im Grunde immer und überall arbeiten können und dann wahrscheinlich auch produktiver und glücklicher sind.
Finde ich spannend, auch aus ganz persönlicher Sicht. Ich selbst habe einen Beratungshintergrund, habe ganz früher mal bei Accenture gearbeitet. Und als ich dann gewechselt bin zu Bertelsmann, da hatte ich meiner damaligen Frau, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder, gesagt, jetzt wird's etwas ruhiger, ich werde etwas mehr da sein. Und dann hatte ich meinen ersten Arbeitstag, das werde ich nie vergessen, es war der 1. August im Jahr 2000, ein Freitag. Und mein neuer Chef, der war früher bei McKinsey gewesen, der begrüßte mich mit endlich einer, der arbeiten kann und der weiß, wie es läuft. Ja, wir haben Dienstag Vorstandssitzung, stell dich drauf ein, das wird heute ein langer Tag. Und dann bin ich am ersten Arbeitstag 23 Uhr abends nach Hause gefahren und meine Frau sagte nur ganz lakonisch, vom Regen in die Traufe.
Oh mein Gott.
Ja, aber das war okay. Ich meine, zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder und die Arbeit hat Spaß gemacht. Ist ja sowieso schlau, wenn man sich irgendwas sucht, was einem Spaß macht. Aber als dann Kinder dazugekommen sind, das war bei mir dann 2001 der Fall, bin ich damals zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, pass auf, du weißt, ich arbeite gerne und ich arbeite auch viel, wenn es sein muss, aber ich werde ab sofort nicht mehr länger als notwendig im Büro sein. Und wenn ich das Gefühl habe, 4 Uhr oder 5 Uhr nachmittags, ich habe nichts mehr zu tun, dann haue ich ab jetzt. Das habe ich dann auch durchgezogen, aber die Triebfeder war meine frisch geborene Tochter. Und ich habe dann gemerkt, das funktioniert. Es bedeutet halt, dass man vielleicht ein bisschen mehr Disziplin an den Tag legen muss. Und als dann mein damaliger Chef irgendwann ging, Bertelsmann verließ, da in seiner Abschlussrede das als lobendes Beispiel hervorgehoben. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hat das auch was mit Familie zu tun gehabt, dass du dich mit diesen Gedanken auseinandergesetzt hast?
Damals noch nicht. Inzwischen habe ich ja auch zwei Töchter, die hatte ich da aber noch gar nicht. Und es ging mir, das ist mir ja immer wichtig, auch damals schon jetzt nicht darum zu sagen, ich arbeite nicht gerne oder ich will weniger arbeiten oder Arbeit ist doof. Nichts davon, ne? Im Gegenteil. Ja, ich habe immer Jobs gemacht, die mir total Spaß gemacht haben. Was mich aber geärgert hat, ehrlich gesagt, ist, wenn ich dann das Gefühl hatte, und das hat man ja an manchen Tagen, nach 4 oder 5 Stunden habe ich jetzt vielleicht irgendwie das Wichtigste auch geschafft für heute. Ja? Ich bin eigentlich durch und fertig für heute und habe auch was geleistet. Dann doch immer noch die Zeit im Büro absitzen zu müssen, einfach weil die anderen ja auch alle da sind und weil es halt normal ist und weil man schief angeguckt wird, wenn man früher als 17 Uhr geht.
Heute einen halben Tag Urlaub.
Ja, so, ne, genau. Oder wenn du morgen später reinkommst, wo dann ja auch der Titel des Buches, wirst du eben auch komisch angeguckt. Und das hat ja, da gibt es ja auch viele Studien dazu, das ist irgendwie auch nicht produktiv, man wird wahnsinnig viel abgelenkt im Büro und tatsächlich ist Arbeit, glaube ich, gerade anspruchsvolle Arbeit immer so eher so ein Sprint, ja. Man kann 1-2 Stunden sehr konzentriert richtig gut arbeiten, aber dann spricht auch viel dafür zu sagen, Mensch, jetzt mache ich mal eine Stunde Sport oder in Gottes Namen, ich stelle mal eine Waschmaschine an oder ich treffe Freunde oder. Also diese größere Flexibilität, räumlich und auch zeitlich, die heute ja für die meisten Menschen eigentlich schon normal geworden ist, aber man vergisst es ja manchmal. Ja? Das ist 12 Jahre her, das war da eben nicht normal. Da war das wirklich so, du gehst dann, wenn der Chef in seinem Büro das Licht ausmacht und der Chef macht das Licht halt spät aus und du lebst im Grunde im Büro. Das schien mir falsch zu sein und dagegen habe ich dann sehr stark argumentiert in dem Buch und da das fanden dann scheinbar auch viele andere Menschen ganz spannend und seitdem halte ich dazu auch Vorträge oder mache Workshops.
Ich finde das ganz interessant. Wir sind gerade hier Anfang Juni 2020 unterwegs, mitten in der Corona-Krise, Corona-Phase, so möchte ich es mal benennen. Und das, was du da beschreibst, ist ja inzwischen zwangsläufig Realität geworden, zumindest für die sogenannten Brainworker. Die sitzen alle im Homeoffice und auf einmal stellt man sich natürlich die Frage, warum sollte ich nicht zwischendurch mal kurz die Waschmaschine anstellen? Ich glaube, was dafür notwendig ist, ist ein gehöriges Maß an Eigenverantwortung. Also zu erkennen, wann muss ich denn diese 2 Stunden richtig Gas geben, voll fokussiert bei der Sache sein und wann kann es auch mal lockerer sein? Und ich glaube, damit tun sich immer noch manche Leute sehr schwer. Wie ist da dein Eindruck?
Ich weiß nicht, ob das so stimmt, Gero. Entschuldige, wenn ich das Frage. Okay. Ich finde das Argument, und es wird immer wieder, in all den Jahren habe ich es immer wieder gehört, als Gegenargument gegen ein mobileres und flexibleres Arbeiten, gerne auch von Arbeitgebern, die dann immer sagen, ja, das kann nicht jeder. Ja, also ich kann mich vielleicht gut organisieren, schwingt da immer so mit, aber meine Mitarbeiter, denen traue ich das manchen nicht zu. Und ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen von oben herab. Ich glaube, wenn man einmal anfängt, nicht mehr die am Schreibtisch abgesessene Zeit zu messen als Leistungsnachweis. Also war 8 Stunden vorm Bildschirm an meinem Schreibtisch, kann ich nach Hause gehen, habe ich meine Arbeit gemacht, sondern dann, wenn man anfängt, die Ergebnisse zu messen, und das geschieht ja zunehmend, dann wird es eben auch zunehmend egal, wann und wo diese Ergebnisse erbracht werden. Und ich möchte wirklich den Menschen zutrauen, dass die das dann auch selber erkennen können, wann sie ihre Ergebnisse geleistet haben. Und wenn der eine lieber morgens richtig früh arbeitet, weil dann hat er es irgendwie geschafft, und der andere vielleicht lieber eine Nachtschicht macht, warum denn nicht? Das funktioniert. Und eben interessanterweise hat man jetzt gerade eben zu diesen Lockdown-Zeiten, wo alle ja ins Homeoffice gezwungen waren, gesehen, dass es tatsächlich funktioniert. Ja, da hat man dann ja CEOs von großen Unternehmen gesehen, die dann so ganz überrascht in ihren YouTube-Videos verkünden, Mensch, man kann ja tatsächlich einen Konzern aus dem Homeoffice leiten. Ja, klar kann man das. Ja, das ist eigentlich auch keine neue Erkenntnis. Es gibt ja auch schon seit Jahren schon Unternehmen, die sogar komplett remote arbeiten. Soweit muss man nicht gehen. Aber das Zutrauen in die Menschen, dass die nicht den ganzen Tag dann nur irgendwie auf dem Sofa liegen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen, das, finde ich, können wir schon haben.
Ja, aber da musst du dich gar nicht entschuldigen, denn wir haben dazu exakt dieselbe Meinung. Und das kann ich auch mit Fug und Recht sagen, weil ich mich seit Jahren, denke ich, als Chef so verhalte, dass ich den Leuten diese Eigenverantwortung zutraue. Nur diese Erkenntnis müssen sie halt haben. Also da, wo viel Freiraum ist, ist dann halt auch, ich sag mal, relativ viel Verantwortung gefragt, wie ich dann damit umgehe. Und am Ende, finde ich, sind es die Ziele, um die es geht, und nicht die abgesessene Zeit. Auch das ist natürlich ein Satz, der aus einer Betriebsratsperspektive vielleicht im Umkehrschluss fragwürdig ist, aber vom Grundprinzip her finde ich das richtig so.
Total. Ich wollte auch jetzt gar nicht sagen, dass du das vielleicht nicht so siehst. Ich höre halt nur immer das Argument so gerne auch von anderen, oft Chefs, ja, die dann nämlich doch wieder am liebsten ihre Schäfchen den ganzen Tag im Büro sitzen sehen wollen, um irgendwie das Gefühl zu haben, jetzt kann ich besser kontrollieren, ob denn auch gearbeitet wird. Und das ist halt schon irrsinnig altmodisch und eben, wie sich jetzt im Lockdown gezeigt hat, auch falsch.
Das ist das Stichwort, auf was ich eigentlich gewartet hatte. Schön, dass du es gesagt hast. Es geht um Kontrolle, und am Ende geht es eigentlich um Kultur, finde ich. Es geht um Vertrauens- versus Misstrauenskultur. So eins meiner Lieblingsthemen. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass viele Chefs absolut misstrauisch sind ihren Mitarbeitern gegenüber. Meine eigene Erfahrung ist genau andersrum. Vertrauen zahlt sich langfristig aus. Klar erlebt man im Laufe der Zeit auch mal die ein oder andere Enttäuschung, aber im Umkehrschluss, der Benefit, der ist so gewaltig groß, im Sinne von, die Leute fühlen sich gut aufgehoben, die sind motiviert, identifizieren sich mit dem Arbeitgeber. Da ist man natürlich nah auch an meinem Leib- und Magenthema Employer Branding irgendwie angekommen. Aber da wollen wir gar nicht so tief reingehen.
Ist halt ganz spannend, entschuldige, wenn ich da kurz reingehe, aber ich finde, es ist eben ganz spannend, dass das Lippenbekenntnis zu Selbstorganisation und Empowerment kommt wahrscheinlich gerade jedem Vorgesetzten dieser Tage relativ leicht eben von den Lippen, aber das ist dann tatsächlich auch zu tun. Und was heißt das dann praktisch? Ich glaube, da haben wir noch ein Stück Weg vor uns.
Glaube ich allerdings auch. Wie ist denn dann die Idee zu deinem zweiten Buch entstanden? Der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin wird merken, wir arbeiten uns gerade durch Markus' Buchtrilogie, die wir am Ende des Podcasts übrigens auch verlosen werden. Das zweite Buch hieß dann Meconomy. Ne?
Genau, Meconomy, 2010. Da habe ich mich halt gefragt, wenn das hoffentlich so stimmt, was ich im ersten Buch behauptet habe, nämlich dass der 9-to-5-Arbeitstag eigentlich zunehmend ein Relikt der Vergangenheit sein wird, wenn der tägliche Weg ins immer gleiche Büro auch zunehmend aus der Mode kommt. Und wenn Arbeit sich also sozusagen verflüssigt und dynamisiert. Was heißt das dann eigentlich für die grundsätzliche Struktur von Arbeit? Also konkret gesagt, ist es dann eigentlich noch attraktiv und sinnvoll, sich einen fest angestellten Job überhaupt zu suchen? Und ich habe mich dann da eben mit dem Thema beschäftigt, was da gerade auch viele junge Menschen natürlich umgetrieben hat, zu sagen, ja, ist nicht vielleicht die Selbstständigkeit, das eigene Ding machen, ein Start-up gründen, die eigene Leidenschaft zum Lebenserwerb zu machen, attraktiver? Und habe umgekehrt dann aber auch wiederum aus Employer-Branding-Perspektive drauf geschaut, was müssen denn Unternehmen eigentlich noch tun oder gerade tun heutzutage, um überhaupt noch diese jungen Leute für sich gewinnen zu können. Das war das Thema des zweiten Buches. Und daraus ist dann tatsächlich auch, weil dann war mein Fazit so ein bisschen so, es ist halt heutzutage einfacher denn je, sich selbstständig zu machen. Ja, zugespitzt kann man sagen, du brauchst eigentlich nur einen Laptop und kannst ein Unternehmen gründen. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn ich mich da selbst mal beim Wort nehme, dann sollte ich es doch vielleicht auch tun. Und habe dann in 2010 auch eben zusammen mit zwei Kollegen Rethink gegründet und habe mich selbstständig gemacht.
Cool. Also ich bin da immer so ein bisschen neidisch, wäre das falsche Wort, denn ich habe 2010 auch quasi selbst was aufgebaut, aber im Arm oder unter dem Dach eines Konzerns. Und dieser Schritt in die vollkommene Freiheit in Anführungsstrichen ist was, wo ich immer mal wieder mit liebäugle. Finde ich sehr konsequent, dass du es gemacht hast. Wie hat sich das denn dann für dich angefühlt? Also sozusagen, ist es genauso gekommen, wie du es dir erhofft hast? Oder gibt es auch Punkte, wo du sagst, naja, also so ganz anders als vorher fühlt es sich dann auch wieder nicht an?
Naja, ich war ja vorher so, als Journalist ist man ja häufig, oder bei mir war das zumindest so, hatte ich immer Phasen der Festanstellung und dann Phasen des freiberuflich Arbeitens, die sich so abgewechselt haben. Und ja, das immer auch gerne so abgewogen für mich oder auch im Gespräch mit anderen, was ist jetzt eigentlich besser, ne? Und beides hat ja so Vor- und Nachteile. Aber der Solo-Selbstständige, der ich vorher dann öfter mal war, das ist natürlich schon nochmal ein anderer Schnack, als zu sagen, ich gründe und leite dann auch zusammen mit anderen ein ja, kleines mittelständisches Unternehmen, was wir ja im Grunde sind, ja, mit 50 Mitarbeitern. Da kommen dann natürlich trotzdem wieder auch Strukturen rein und da kommen dann auch wieder, sagen wir mal, so Regelmäßigkeiten rein. Also konkreter gesagt, ich habe dann schon eine Zeit lang gehabt, wo ich auch einfach doch wieder jeden Tag ins Büro und auch gerne jeden Tag ins Büro gegangen bin. Ja, denn so dieser Gedanke von, jetzt kann ich ja mit dem Laptop auch irgendwie immer in, keine Ahnung, in Thailand am Strand sitzen und von da arbeiten, ja, was ja auch von so digitalen Nomaden oder so gerne propagiert wird, das funktioniert dann im Alltag oft doch nicht so gut. Vor allem, wenn man dann auch noch, wie es bei mir war, dann auch noch eine Familie hat. Also da habe ich dann auch das auch neu kennen und genießen gelernt, zu sagen, ich freue mich drauf, jeden Morgen ins Büro zu gehen, wo ich irgendwie coole, interessante Leute treffen kann, mit denen ich gemeinsam was aufbaue.
Das spielt, denke ich, auch eine ganz, ganz große Rolle, dass man irgendwie dieses Gefühl von Gemeinschaft hat. Vielleicht sogar egal, ob das in einem Unternehmen ist oder in einem Netzwerk, wo man halt miteinander interagiert und arbeitet, finde ich auch total wichtig. Ja, und dein drittes Buch hieß dann oder heißt Die digitale Erschöpfung. Das ist ein toller Titel. Da können sicherlich ganz viele was mit anfangen. Auch gerade konkret in diesen Zeiten. Vielleicht können wir da auch nochmal einsteigen.
Ja, sehr gerne. Ne? Also nachdem ich dann irgendwie viele Jahre, muss man ja sagen, wie so ein Apostel durch die Lande gezogen bin und die Vorteile des neuen Arbeitens gepriesen habe, kam dann so eine Zeit, 2015, 2016 vielleicht, als das, was ich und viele andere natürlich gefordert haben, plötzlich Wirklichkeit wurde. Ja? Also ganz viele, auch große Unternehmen, haben ja dann angefangen, New Work-Strategien zu entwickeln und das auch tatsächlich umzusetzen. So. Und auch eine Mehrheit der Deutschen hat dann in Umfragen gesagt, dass sie zumindest teilweise auch so mobil und flexibel arbeiten. Also es wurde plötzlich so ein Mainstream Phänomen. Und gleichzeitig hätte ich mich ja jetzt freuen können, ja, und hätte sagen können, komm mal, ich habe es ja irgendwie immer schon gesagt oder so. Aber in Wahrheit habe ich dann gleichzeitig gesehen, dass das alles aber auch nicht so rosarot und perfekt ist, wie ich mir das vielleicht und viele andere sich das vielleicht so ausgemalt hatten. Also dieses Maß an persönlicher Freiheit und so weiter, was damit einhergehen sollte, trat eigentlich nicht ein. Warum? Weil meiner Meinung nach, und das ist so eine Kernthese des Buches, auf der einen Seite gibt es eine Überbetonung meiner Meinung nach von Kollaboration. Also was die Unternehmen machen, ist, sie schaffen Kollaborationstools an, Slack und vergleichbare Dinge. Sie führen auch eine gewisse Always-on-Kultur ein, also das immer erreichbar sein, oft über diese Tools. Und gleichzeitig erwarten sie aber, dass die Menschen trotzdem noch jeden Tag ins Büro kommen, die dann aber in der Regel umgebaut werden zu großen Flächen, also Großraumbüros, wiederum um noch mehr Kollaboration zu erzielen. Und meiner Meinung nach brennt das die Leute aus. Das ist dann einfach, das ist zu viel. Dann hört die Arbeit gar nicht mehr auf. Ja. Ich werde im Büro die ganze Zeit abgelenkt, bin die ganze Zeit in Meetings, immer mehr Telcos, immer mehr Videokonferenzen. Und wenn ich dann irgendwann das Büro verlasse, dann geht es noch weiter über diese ganzen Tools und über die Plattformen. Und habe ich gewarnt. Da gab es auch Studien, die gesagt haben, die Menschen werden auch krank, es ist nicht produktiv. Der moderne Wissensarbeiter verbringt 85% seiner Zeit mit Kollaboration. Da würde ich sagen, hast du nur 15% seiner Zeit, um eigentlich deine Arbeit zu machen. All das habe ich zusammengetragen und habe gesagt, wir haben gerade die historische Chance, unsere Arbeitswelt neu zu erfinden und zu einer besseren zu machen. Und es könnte sein, dass wir das gerade vor die Wand fahren.
Wie ist denn jetzt dein Eindruck? Das Buch ist ja nun auch schon 3 Jahre alt und auch ganz aktuell hat diese ganze Corona-Phase für dich irgendwas an Erkenntnisgewinn gebracht. Gibt's irgendwas, wo du sagst, hier scheint sich jetzt doch grundlegend nochmal was zu verändern? Wie siehst du das?
Ja. Ja, und also da ist zumindest die Hoffnung da. Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir dann künftig damit umgehen. Aber wenn es stimmt, was ich vorher beobachtet habe, dass nämlich das Neue schon da ist, also die ganzen digitalen Kollaborationsmöglichkeiten, das Alte aber noch nicht weg ist, und mit das Alte meine ich jetzt dann doch wieder die Präsenzerwartung im Büro und die Meetingkultur und die Hierarchien und so weiter. Und wenn das einfach knirscht und ein Problem ist, dann hat man eben zu Corona-Zeiten gesehen, dass dieser zweite Teil plötzlich zwangsläufig ja weg war. Also man konnte ja nicht mehr ins Büro, man konnte nicht mehr Face-to-Face-Meetings machen, man konnte nicht mehr all diese Dienstreisen machen, die vorher ja auch normal waren. Und es blieb der erste Teil, nämlich die Digitalkollaboration. Und es ging erstaunlich gut. Ne? Und plötzlich hat ganz Deutschland und wahrscheinlich die ganze Welt gemerkt, dass man mit Google Docs und Zoom-Konferenzen und so weiter eigentlich viele Arbeiten, nicht alle natürlich, aber viele Arten von Jobs verblüffend gut hinbekommt. Und wenn wir uns davon ein bisschen was bewahren würden, ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen keine Büros mehr, im Gegenteil, ich sage auch nicht, wir wollen die Kollegen nie wiedersehen, auch im Gegenteil, wir freuen uns ja auf die Kollegen. Aber wenn wir es vielleicht schaffen, Corona zum Anlass und den Lockdown zum Anlass zu nehmen, wirklich die Präsenzkultur, diese Kultur der endlosen Meetings und vielleicht auch der vielen Dienstreisen loszuwerden, dann würde etwas bleiben, was den Begriff neues Arbeiten verdient und dann auch, was ihn dann auch positiver machen würde.
Sehe ich ganz genauso wie du. Also insbesondere das Ende der ewigen Dienstreisen ist Musik in meinen Ohren. Und ich empfinde es gerade so, ich habe jetzt meine Kollegen physisch seit dem 17. März nicht mehr gesehen. Aber wir sehen uns zweimal die Woche und mit dem Territory-Leitungsteam einmal die Woche, was deutlich mehr ist als vorher, virtuell. Und da entsteht ein ganz anderer Zusammenhalt durch das sich öfter sehen, sich schneller austauschen, nicht diese ewigen, ewig langen Tagesmeetings alle 6 Wochen, sondern dann lieber einmal die Woche eine Stunde, finde ich viel, viel besser, viel effizienter und effektiver. Und es schafft eigenartigerweise, obwohl die physische Entfernung größer denn je ist, auch mehr Nähe in meinen Augen.
Ich empfinde es auch so und es ist eben interessanterweise ja aber das Gegenteil von dem, was immer behauptet wurde.
Ja, absolut.
Es wurde immer behauptet, das Digitale kann das Physische nicht ersetzen, die wirkliche Intimität und Kreativität entsteht nur, wenn alle im gleichen Raum sind und so weiter und so weiter. Und ich finde, man sieht, dass das jedenfalls nicht immer stimmt und dass unser Gespräch hier ist doch das beste Beispiel, oder? Wir haben uns noch nie gesehen, außer dass wir uns gerade kurz im Video gesehen haben. Und trotzdem, finde ich, führen wir ein total nahes und intensives und intimes Gespräch.
Ja, es geht mir ganz genauso. Also man muss auch dazu sagen, jetzt haben wir Themen, die uns beide faszinieren und begeistern. Da ist es natürlich dann auch immer leichter, als wenn man vielleicht über schnödes Zahlen-Bingo redet oder so. Aber ja, mein Empfinden ist da wirklich genauso. Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick in die vielleicht auch nahe Zukunft werfen. Mich würde natürlich interessieren, kommt bald ein viertes Buch zu dieser Trilogie dazu?
Ich glaube nicht, offen gesagt. Mhm. Ja, ich glaube offen gesagt nicht, denn dass du es Trilogie nennst, freut mich ja, denn auch so, das ist ja oft so ein bisschen Postrationalisierung, ja. Als ich das geschrieben habe, habe ich nicht gedacht, da mache ich eine Trilogie draus. Aber als es dann drei waren, habe ich so ein bisschen gedacht, ja, das ist doch vielleicht genau das, nämlich eine Trilogie, die auch dokumentiert sozusagen die Veränderung, die dieses Thema für mich persönlich gemacht hat, aber vielleicht auch für die Gesellschaft, die Vor- und Nachteile dokumentiert. Und ich glaube, damit könnte ich es, was Bücher angeht, zum Thema Zukunft der Arbeit auch erstmal bewenden lassen.
Okay, Markus, das Gespräch, das hat mir super viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und für all die, die jetzt neugierig geworden sind, ja, googelt den Markus Albers mal. Ist ein sehr interessanter Mensch, wie ihr gerade hören konntet. Und wer jetzt wirklich Blut geleckt hat, der kann ein Buchpaket gewinnen mit den drei Büchern Morgen komme ich später rein, Meconomy und die digitale Erschöpfung. Dafür sendet einfach eine E-Mail mit dem Betreff Markus an gewinne@saatkorn.com. Das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein und ja, dann viel Spaß beim Lesen. Und Markus, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, aber das geht mir ganz genauso. Vielen Dank für die Einladung und das nächste Mal dann ja vielleicht doch auch persönlich.
Würde mich auch sehr freuen. Nach Berlin komme ich immer gerne. Also bis bald, Markus. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.